Communicatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Die erste Communio-Akademie im Stift Kremsmünster vom 29. bis 31. Mai 2026 stand unter dem Motto »Der offene Himmel, die transformative Kraft des Heiligen«. Die Akademie hatte das Ziel, den lebendigen Austausch zwischen Herausgeberschaft und Redaktion der Communio auf der einen Seite und der Leserschaft auf der anderen Seite zu fördern. In Vorträgen, Gesprächen und Workshops verbanden sich theologische Reflexion, geistliche Praxis und kulturelle Erfahrung. Den Auftakt der gerade auch von jüngeren Teilnehmern gut besuchten Veranstaltung bildete ein Podiumsgespräch, das sich mit Christoph Kardinal Schönborn über die Geschichte der internationalen katholischen Zeitschrift Communio führen konnte. In dem Gespräch spielen die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Verhältnis der beiden Zeitschriften Concilium und Communio, aber auch Schönborns Begegnungen mit den Gründungsherausgebern Hans-Urs von Balthasar und Josef Ratzinger eine wichtige Rolle. Wir dokumentieren das Gespräch mit Kardinal Schönborn hier in unserem Podcast Communicatio. Mein Name ist Jan-Heiner Tück, ich bin Mitherausgeber und Schriftleiter der Zeitschrift Communio. Ich beginne mit einer kurzen Anekdote, die mit dem gerade schon genannten Hans-Urs von Balthasar zu tun hat. Er hat nämlich jede Sitzung der Herausgeber mit einem Gebet begonnen. Um gleich klarzumachen, alle Gespräche über die Themen und die Auswahl der Autorinnen und Autoren machen nur Sinn, wenn die Kommunikation geöffnet ist auf den anderen hin. Wir haben es vorhin schon durch Abt Bernhard, dem ich auch nochmal für die Gastfreundschaft danken möchte, aber auch durch Bischof Oster gehört, wie wichtig das ist, dass die Kommunikation nicht auf der horizontalen Ebene verbleibt, sondern sich ausrichtet und orientiert auf Gott, der eben nicht geschwiegen hat, der keine kommunikationslose Monade geblieben ist, sondern sich uns mitgeteilt hat. Und die Communio der Gläubigen ist eine Gemeinschaft, die auf diese Selbstmitteilung Gottes zu antworten versucht. Und damit schlage ich jetzt den Bogen zu dem Gespräch. Wir haben ein paar Fragen vorab letzte Woche besprochen, ob wir die wirklich alle abarbeiten, werden wir sehen. Ich beginne mit dem Konzil, denn wenn man über Communio spricht...
Ich beginne mit dem Gebet.
Mit dem Gebet, das wolltest du jetzt... Ja. Ich hatte gedacht, das Gebet haben wir vorhin schon in der Kirche mit der Vesper absolviert. Es würde mich jetzt gewissermaßen überfordern, dass von Balthasar geprägte Gebet auswendig zu rezitieren, obwohl es im Französischen die schöne Wendung gibt, apprendre par cœur, das ist auswendig lernen. Also wir rufen hiermit den Heiligen Geist auch auf unsere Verständigung herab, auf dass es eine inspirierte, uns alle überraschende Kommunikation werden wird, weil eben der Dritte unsichtbar, aber doch wirksam, so hoffen wir, so erbitten wir, mit im Spiel sein möge. Ist das jetzt ein Ersatz, der dich einigermaßen zufriedenstellt?
Das war jetzt ein Bericht über das Gebet.
Ja. Ja. Willst du ein richtiges hören?
Ja, sicher. Von, ja? Du bist immerhin der Chefredakteur der Communio und obendrein Vater von einer großen Familie. Also ich glaube, du hast einen sehr direkten Draht zum Heiligen Geist.
Gut, ich...
Aber wir können es auch gemeinsam machen.
Yes. Ja, bitte. Ja.
Und dann werden wir gleich sehen, wie wenig ich auswendig kann. Aber probieren wir es. Ja. Ich glaube, wir haben beide schon gelegentlich gebetet. Komm, Heiliger Geist, Geist des Vaters und des Sohnes, Geist der Wahrheit und der Liebe, erleuchte unseren Verstand, stärke unseren Willen, wohne in unserem Gedächtnis, führe uns in alle Wahrheit, denn er ist Christus, unser Herr. Amen. Das ist jetzt das Gebet, das ich immer zu Beginn meiner Vorlesungen gebetet habe. Also die in Fribourg in meinen Vorlesungen waren, können Sie sich vielleicht erinnern, sind alle jetzt schon etwas überwurzelt.
Gut. Ja, wunderbar. Ich sage Amen und ja, also wie gerade schon gesagt, man kann über die Gründung der Zeitschrift Communio nicht sprechen, ohne zuvor zumindest kurz über das Zweite Vatikanische Konzil zu sprechen. Der betagte Johannes der 23. hat der Kirche ein Aggiornamento, eine Verhäutigung quasi anempfohlen, und das Konzil und die 16 Dokumente, die es verabschiedet hat, hat eine Erneuerung aus den Ressourcen des Glaubens versucht, aber die erwarteten Früchte sind zunächst zumindest nicht so sichtbar eingetreten. Deswegen meine erste Frage: Wie hast du als junger Theologe die Zeit unmittelbar nach dem Konzil erlebt?
Das ist bis heute für mich ein Rätsel, warum das Konzil so unterschiedlich wahrgenommen wurde. Ich habe das oft mit unserem mir sehr lieben und auch geschätzten Weihbischof Helmut Kretzel auch ganz offen angesprochen. Ich habe ihm gesagt, wenn ich dich über das Konzil reden höre, dann habe ich den Eindruck, oder über die Zeit nach dem Konzil, dann habe ich den Eindruck, wir reden von zwei verschiedenen Welten. Du hast hast ein Buch geschrieben, im Sprung gehemmt, und hast darin deinem Schmerz Ausdruck verliehen, dass das Konzil wie ein großer Sprung war, aber dass nach dem Konzil dieser Sprung gehemmt wurde. Es ist nicht zu der Erneuerung gekommen, die du erwartet hast. Und ich habe ihm gesagt, natürlich, du hast den Vorteil gehabt, du warst am ganzen Konzil dabei, damals noch nicht Bischof, sondern als Stenograf. Weihbischof Kretzel hat während des Konzils und bei den Stenografen mitgearbeitet, hat das ganze Konzil miterlebt und war sehr, sehr geprägt davon. Ich war damals junger Dominikaner und war auch sehr fasziniert von dem, was ich da tue, habe aber dann schon gegen Ende des Konzils gemerkt, da ist eine Störung auch. Später habe ich dann einen Vortrag von Kardinal Ratzinger, Professor Josef Ratzinger, gelesen, den er 1964, also vor dem Ende des Konzils, auf einem Katholikentag gehalten hat. Und da hat er schon gewarnt davor, dass etwas wie ein Parakonzil sich entwickelt, das nicht den Intentionen entsprochen hat. Und Ratzinger war nun einer der ganz prägenden jungen Theologen auf dem Konzil. Ihm verdankt das Konzil selber sehr viel. Aber das, was dann passiert ist, habe ich als junger Mensch, Theologiestudent, nicht als einen Aufbruch, sondern als einen Abbruch erlebt. Beides ist zu plakativ, denn es war nicht nur Abbruch und es war nicht nur Aufbruch. Es war eine Krise, die viele Ursachen gehabt hat, aber ganz simpel, Ich habe damals schon in Frankreich Theologie weiter studiert, in Paris, und habe festgestellt, in Frankreich schließen alle Priesterseminare praktisch. Innerhalb von kurzer Zeit eine Riesenkrise bei den priesterlichen Berufungen. In Deutschland ist das dann ist das auch gekommen, nicht so schnell. Und das hat dann sehr schnell eine Polarisierung gebracht, die in zwei Extreme gegangen ist. Die eine ist die Richtung, die bis heute existiert, die das Konzil als eine völlige Fehlentwicklung der Kirche betrachtet und es eigentlich in seinen Grundzügen ablehnt. Das war dann die Monseigneur Lefebvre, Erzbischof Lefebvre, der eine Bewegung gegründet hat, ein Seminar, das weitgehend das Konzil ablehnt, bis es dann sogar zum Bruch gekommen ist mit Rom, weil er das Konzil nicht annehmen konnte. Und daraus ist eine Bewegung entstanden, die bis heute ja existiert. Das ist praktisch Schisma. Und auf der anderen Seite eine Interpretation des Konzils, von der man sagen musste, wenn man die Texte sich anschaut, Moment, das war nicht das Konzil. Das war eine Auflösung. Eine Auflösung wesentlicher Elemente des Glaubens, des Kirchenverständnisses, des Glaubensverständnisses. Und das hat sich manifestiert dann auch im liturgischen Bereich, in der Theologie ganz stark. Ich kann mich noch erinnern, wie ich also da als junger Theologe in Deutschland studierend meiner Mutter da erzählt habe, was man uns da beigebracht hat in der Christologie, also diese Mythologien über den Sohn Gottes. Mythologien über den Sohn Gottes, meine Mutter hat mich groß angeschaut und hat gesagt, Moment, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dann ist doch unser Glaube leer. Ich habe im Nachhinein immer wieder gesagt, das war vielleicht die wichtigste Theologievorlesung meines Lebens, das war die kürzeste. Nämlich das klare Bekenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes. Und das führt uns natürlich dann zur Frage, wie ist es denn weitergegangen, gerade bei den großen Theologen wie Hans-Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Josef Ratzinger, die vor dem Konzil als die sogenannten fortschrittlichen Theologen galten, die zum Teil von Rom sehr kritisiert worden sind, auch sanktioniert worden sind, und die plötzlich deutlich gesagt haben, Moment, Moment, das ist nicht das Konzil, das ist ein Abweg.
Bevor wir da weiter fortfahren, möchte ich noch mal kurz auf diese Schwellensituation zurückkommen. Also das Konzil war 65 abgeschlossen. Es war zunächst eine euphorische Stimmung da. Jetzt wird die Erneuerung Fahrt aufnehmen. Die Erneuerung ist nicht gekommen. Wir haben eine Krisensituation der Kirche und haben, wie wir gerade gehört haben, zwei unterschiedliche Deutungen. Krätzel, Küng, Srillebeek, so wie sie alle heißen, im Sprung gehemmt. Man muss eigentlich im Geist des Konzils über den Buchstaben der Texte doch manches mitschleppen, was man nicht abwerfen konnte, weitergehen. Und diese Deutung ist eigentlich dann in der Zeitschrift Concilium ab 65 verstetigt worden, um es mal grob zu sagen. Die andere Deutung ist die, ja, die Krise hat vielfältige Ursachen. Sie kommt aber auch daher, dass die Konzilsdokumente nicht integral rezipiert wurden. Also die Christologie, die du erwähnt hast, wird ja in Lumen Gentium gleich einleitend ganz deutlich reingeschrieben. Ja, das Licht der Völker ist nicht die Kirche, sondern ist Jesus Christus, an dem die Kirche Maß zu nehmen hat. Aber solche Sachen wurden eben ja nicht ganz vergessen, aber eher in der Rezeption an den Rand geschoben.
Und so gibt es eben Leute, die sagen, ja, die unterschiedlichen Konzilsrezeptionen institutionalisieren sich letztlich in den beiden Zeitschriften Concilium auf der einen Seite seit 65 und dann ab 72, ich habe das erste Heft der Communio mal mitgebracht in einem schrillen Hellblau, ja, die erste Nummer, in der Balthasar de Lubac und Spähmann publiziert haben, wo eben versucht wird, auch das Ressourcement, das dem Adjornamento zugrunde liegt, aufzuweisen. Würdest du dieser Deutung Concilium hier, Communio dort zustimmen oder noch differenzierende Annotationen anbringen wollen?
Ich glaube, das charakterisiert sehr, sehr, sehr deutlich, wie es in der Kirche weitergegangen ist. Von den Medien her gesehen war die progressive Linie der Interpretation des Konzils ganz stark unterstützt und getragen von dem Applaus der Medien. Und die anderen Stimmen wurden dann sehr schnell etikettiert als Rückschritt, als Bremse, als konservativ. Ich kann mich gut erinnern, Hans-Urs von Balthasar hatte 1952 ein Büchlein geschrieben, Die Schleifung der Bastionen. Das war so eine Programmschrift. Die Kirche ist missionarisch, sie muss aus sich herausgehen. Sie muss ihre Bastionen schleifen, um sich für die Welt zu öffnen. Und dieser Hans-Urs von Balthasar, der auch zum Teil ja sanktioniert worden ist, schreibt dann nach dem Konzil warnende Stimmen. Das, was da passiert, das ist das Gegenteil von dem oder ist etwas ganz anderes als das, was wir in den 50er Jahren in der theologischen Erneuerung, die dann zum Konzil geführt hat, was da eigentlich das Anliegen war. Und da kamen dann andere Elemente dazu, die Auseinandersetzung mit dem Marxismus sehr stark in den seit der deutschen Studentenrevolution 1967, 1968 in Paris, die Studentenrevolte, starke Orientierung am Marxismus, dann das Thema Befreiungstheologie in Lateinamerika. Das alles war ein sehr aufgeheiztes und schwieriges Klima, und Balthasar, Ratzinger waren schon sehr marginalisiert in dieser Situation. Galten plötzlich als ganz konservativ und rückschrittlich. Ich habe 1972, 1973 ein Jahr bei Professor Ratzinger studieren dürfen, an meiner Doktorarbeit gearbeitet und ihn dort erlebt als faszinierenden Professor. Aber es war sehr deutlich, auch in der deutschen Theologie-Szene war er ziemlich marginalisiert, etikettiert. Später hat man das erlebt, der Panzerkardinal oder der Rottweiler Gottes und so weiter, wie man ihn etikettiert hat. Und ich hab gemerkt, Moment, das ist ja wunderbar, das ist so aus der Tiefe des Glaubens heraus und auch gleichzeitig eine so tiefe Durchdringung der Fragen der Zeit. Ratzinger hat sich ja intensiv den Fragen der Zeit gestellt, aber er hat es nicht als Ausverkauf an die Zeit, an den Zeitgeist verstanden, sondern als geistige Durchdringung und als Angebot des christlichen Glaubens in der heutigen Zeit. Da war dann der große Erfolg von seinem Buch 1968, Einführung in das Christentum. Das war ein unglaublicher Bestseller in Deutschland und dann in der ganzen Welt, in der er einfach das Credo erklärt hat. das Glaubensbekenntnis, was glauben Christen? Und das hat er geschrieben, gehalten als Vorlesung in Tübingen vor einem großen Publikum, offen für alle Studenten. Und da hat man gemerkt, Moment, da spricht eine Stimme behutsam, sehr ansprechend von etwas, was drohte verloren zu gehen. Die Freude am Glauben, die Schönheit des Glaubens, die Tiefe der Zusammenhänge des Glaubens. Und ja, aus dieser Situation heraus entstand die Frage einer neuen Zeitschrift, die sich durchaus als Alternative zur Zeitschrift Concilium verstanden hat. Und um diese Alternative geht es jetzt. Die ist immerhin jetzt 24 Jahre alt, also sie ist schon ziemlich erwachsen.
Sie ist schon über 50 Jahre alt. Mach nichts.
In Mathematik war immer mein schlechtester Punkt. Ja, natürlich, über 50 Jahre, 54 Jahre wollte ich sagen. 1972, das, ja, stimmt, ja.
Du bist jetzt schon auf die beiden Gründer, Balthasar und Ratzinger, eingegangen. Ich möchte da nochmal ansetzen und ein Stichwort einbringen, was auch im Hintergrund der Gründung der Communio steht, ein steiles Stichwort: Sendung. Der Kardinal hat gerade schon angesprochen, dass Balthasar zunächst 1952 diese Streitschrift Schleifung der Bastion publiziert hat, wo er für eine Öffnung und universale Weitung des Kirchenbegriffs votiert hat. Er hat dann 1966 auch gegen Rana, Cordula oder der Ernstfall geschrieben. Eine Schrift, die die These vom anonymen Christen kritisiert hat. Warum? Weil er hier die missionarische Dynamik der Kirche, die Sendung der Kirche, gewissermaßen abgeflacht sah. Und Ratzinger hat sich mit dem Axiom außerhalb der Kirche kein Heil als junger Theologe beschäftigt und auch nachgezeichnet, wie dieses Axiom nach und nach geöffnet wurde, hat dann aber nach dem Konzil auch darauf Wert gelegt, dass das katholische Profil in seiner unterscheidenden Dimension wieder öffentlich zur Geltung gebracht wird. Würdest du die Zeitschrift Communio mit Balthasar, mit dem hohen Begriff der Sendung, in Verbindung bringen können? Oder wärst du da zurückhaltend?
Nein, das kann man durchaus so sagen. Es ging schlicht und einfach darum, den Glauben zum Wort kommen zu lassen. Und zwar in einer reflektierten, in einer fundierten und in einer bekennenden Form. Es ging sehr stark um das Bekenntnis des Glaubens in einer Zeit, in der vieles in der Kirche und von vielen in der Kirche radikal in Frage gestellt wurde. Und das ganz Wichtige, was Balthasar in der ersten Nummer der Communio geschrieben hat, ist eine Art Synthese der christlichen Sicht, des christlichen Glaubens, und hat einen sehr bekennenden Charakter. Es war, und so wurde Communio auch verstanden, auch von denen, die es abgelehnt haben, hier ist eine bekennende Theologie am Werk. Und darum ging es tatsächlich.
Hier müssen wir jetzt den Blick auch über die deutschsprachige Edition hinaus lenken, denn sowohl für Balthasar als auch für Ratzinger war ein anderer französischer Theologe sehr, sehr wichtig, nämlich Henri de Lubac, der schon 1938 ein Buch publiziert hat, Katholizisme, wo er gegen eine Verengung des Christentums auf eine individuelle Heilsaneignung die sozialen Dimensionen des Dogmas der Kirche unter Rückgriff auf das polyphone Zeugnis der Kirchenväter verdeutlichen will. Und Dölibac ist für Balthasar wichtig gewesen, aber auch für Ratzinger. Und wohl auch deshalb, weil er das patristische Erbe auf eine so einerseits gelehrte, andererseits aber auch brillante Weise in die Gegenwart eingebracht hat. Hast du Dölibac selber noch kennenlernen können?
Ich habe ihn sehr viel gelesen. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben nur einmal gesehen, aber sehr oft gelesen. Und das, was für mich selber persönlich in meinem Weg sehr entscheidend war, war der Impuls, den Dölibac gesetzt hat, nämlich das Ressourcement, zurück zu den Quellen, zurück zu den Kirchenvätern. Das war meine Rettung, muss ich persönlich sagen, 1967. Da war ich stolze 22 Jahre alt. Ich glaube, jetzt habe ich mich nicht verrechnet. Und habe damals selber in einer Krise, kein Wunder, was man uns in der Theologie da serviert hat, dass wir in eine Glaubenskrise gekommen sind. Da bin ich einem orthodoxen Mönch begegnet, wir, eine kleine Gruppe von Dominikanern, damals in Frankreich, der uns über die Kirchenväter gesprochen hat, in einer Weise, wie wir es noch nie gehört hatten, als etwas ganz Lebendiges, ganz Gegenwärtiges, die Stimme des frühen Christentums, die Lebendigkeit dieser Stimme. Und natürlich sind wir sehr schnell Henri Dölibac und den anderen, die in seiner Linie gearbeitet haben, begegnet, nämlich die Wiederentdeckung der Lebendigkeit der Theologie der Kirchenväter. Nicht archäologisch, nicht rein historisch, sondern wie das ein Kirchenvater gesagt hat, aus der Zeit, da die Erde noch warm war vom Blut Jesu.
Du selbst hast dich auch intensiv dann mit der Theologie der Kirchenväter, insbesondere den christologischen Grundlagen der Ikone, beschäftigt. Vor 50 Jahren ist das Buch über die Ikone Christi von Christoph Schönborn erschienen, zunächst en français, dann auch auf Deutsch. Du hast gerade erwähnt, dass du auch im Doktorandenkreis von Ratzinger mitgewirkt hast. Was hast du für Erfahrungen mit Ratzinger als akademischen Lehrer, als Berater, Betreuer auch einer solchen Arbeit gemacht?
Er war ein wunderbarer Lehrer, ein wunderbarer Begleiter für so viele Doktoranden. Ich glaube, er hat über 60 Doktoranden im Lauf seiner Jahre betreut, begleitet. Und sehr viele von diesen Arbeiten haben sich im Geist von Henri Dölibac und dem Ressourcement aus der Vätertheologie, aus der großen Tradition der Kirche, der großen. Pater Conga hat immer gesagt, Tradition mit großem T oder Tradition mit kleinem T im Französischen, das ist ein Unterschied. Die Traditionen, ja. Es gibt viele gute Traditionen, manche auch schlechte, aber es gibt die Tradition der Kirche. Das, was tradiert ist, was weitergegeben wird, was den Glauben trägt oder was der Glaube trägt durch die Jahrhunderte. Und das war das Faszinierende für uns in diesem kleinen Kreis. Wir hatten das Gefühl, wir haben einen rettenden Weg gefunden aus dieser Krise heraus, nicht archäologisch zu den Vätern zurückzukehren, sondern aus der Lebendigkeit der Väter. Und natürlich, also ich habe meine beiden Dissertationen über patristische Themen geschrieben, auch mein Freundeskreis, und wurden dann auch sehr bald entdeckt. Hans-Urs von Balthasar hat unseren Kreis entdeckt, hat auch also junge Leute, so ganz junge, so die halt gesucht haben. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe in Paris an einem Studentenkreis teilgenommen, die sind zum Teil sehr berühmt geworden, später der Rémy Brac und der Jean-Luc Marion, Mitglied der Académie Française, beide berühmte Philosophen geworden in Frankreich. Da gab es diesen Studentenkreis, an dem ich auch teilnehmen durfte, und Balthasar, der eine wunderbare Nase hatte, der hat das sehr schnell gespürt, die haben eine Zeitschrift herausgegeben, Resurrection, Auferstehung. Und das waren eben dieser junge Kreis, die aus der Studentenrevolution heraus einen anderen Weg gesucht haben und den gefunden haben. Und Balthasar hat diesen Kreis sich herangeholt und mit ihnen hat er die französische Ausgabe der Communio begonnen.
Jean-Luc Marion hat mir mal in Paris erzählt, dass dieser Kreis einen ganz wichtigen Theologen in Griechisch gelesen hat, nämlich Maximus Confessor. Jetzt muss ich alle, die nicht so theologisch interessiert sind, um Entschuldigung bitten, aber ich muss den Kardinal einmal auch als Dogmatiker direkt ins Visier nehmen. Denn Maximus Confessor ist für die Communio-Tradition insofern wichtig, als Hans-Urs von Balthasar in einem bis heute klassischen Buch mit dem Titel Kosmische Liturgie diesen vielleicht größten, neben Origenes, größten Kirchenvater des Westens wiederentdeckt, des Ostens wiederentdeckt hat. Und hier geht es eben auch um die Frage der Freiheit des Willens, ob Jesus ihn gehabt hat oder nicht gehabt hat. Das ist deshalb eine wichtige Frage, weil vermieden wird, Automatismen zu denken. Vorher war auf dem Konzil von Chalcedon definiert worden, Jesus Christus ist eine Person in zwei Naturen. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Nach dem Konzil gab es, um das grob zu sagen, eine Strömung, die gesagt hat, wir können es aber nicht vorstellen, dass Jesus auch einen menschlichen Willen gehabt hat wie wir. Denn hätte er einen, dann wäre es bestimmt zu einem Willenskonflikt, zu einer inneren Opposition gekommen. Ja, der Erlöser hätte möglicherweise sogar sündigen können. Die Lösung war, wir streichen den menschlichen Willen. Maximus Confessor hat dann gesagt, eine integrale Christologie, die auf dem Boden von Chalcedon steht, muss den menschlichen Willen würdigen, muss ihn verteidigen. Warum ist die Verteidigung, das ist jetzt meine Frage, des menschlichen Willens Jesu für die Soteriologie so wichtig, für die Deutung des Gethsemane-Geschehens so wichtig?
Es ist die ganz einfache Frage, hat Jesus uns als Mensch erlöst? Nicht nur mit der Kraft seiner Gottheit, sondern auch mit seinem ganzen Willen, menschlichen Willen, hat er, noch anders gesagt, hat er, wie das Konzil, unser zweites Vatikanum, in einer wunderbaren Formulierung sagt, mit einem menschlichen Verstand hat er gedacht, mit einem menschlichen Willen hat er gewollt, mit einem menschlichen Herzen hat er geliebt. Das hat Maximus in aller Deutlichkeit gesehen, war ein großer Theologe, ein großer Denker, aber auch ein großer Mystiker. Und er hat gesehen, wenn Jesus nicht mich mit seinem menschlichen Herzen geliebt hat, dann ist die Erlösung nicht geschehen. Denn was nicht, wie die Kirchenväter sagen, was nicht angenommen ist in der Menschwerdung, ist auch nicht erlöst. Wenn er nicht unser Menschsein, also auch unseren menschlichen Willen angenommen hat, dann sind wir nicht erlöst. Dieser Konflikt hat dem Maximus in seinen späten Jahren, er war schon in meinem jugendlichen Alter über 80, und ist so misshandelt worden von den kaiserlichen Vertretern, dass er dann daran gestorben ist. Man hat ihm die Zunge herausgeschnitten und den Arm, mit dem er geschrieben hat, abgehackt. Und so ist er dann elend gestorben. Das hatte Balthasar sehr früh, schon in den 40er Jahren, gesehen. Maximus Confessor ist eine Schlüsselgestalt für eine ganzheitliche Sicht Jesu, die dann in der Mystik, Herzensmystik, Herz-Jesu-Verehrung ihren Ausdruck gefunden hat, auch bei uns im Westen. Jesus hat mich geliebt mit seinem menschlichen Herzen. Im zweiten eucharistischen Hochgebet sagen wir ausdrücklich, aus freiem Willen hat er sich hingegeben, aus freiem Willen. Das war dieser orthodoxe Mönch, hat uns entzündet für Maximus. Wir haben dann natürlich Balthasar auch gelesen, aber vor allem Maximus selber uns hineingekniet in diese schwierigen, aber wunderbaren Texte. Und das war schön.
Ja, und vor allem ist auch interessant, dass hier am Ende der griechischen Kirchenväter-Epoche die griechische Ontologie aufgesprengt wird hin auf ein Freiheitsdenken, das dann in gewisser Hinsicht in der Moderne auch Anschlusspotenziale bietet. Also Balthasar hat dann eine vierbändige Theodramatik verfasst, wo er das Zusammenspiel von göttlicher und menschlicher Freiheit im Sinne einer dramatischen Interaktion interpretiert hat. Und hier spielt wiederum Maximus eine große Rolle. Soweit vielleicht mal dieser etwas spezielle Exkurs in die Gefilde der Theologie. Jetzt wieder eine ganz konkrete Frage zu Josef Ratzinger. Er ist dann zunächst Erzbischof von München, dann Präfekt der Glaubenskongregation unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. Geworden und hat den Katechismus der katholischen Kirche letztverantwortlich im Auftrag des Papstes koordiniert. Du warst in diese Arbeiten ganz eng mit involviert. Wie hast du ihn als Koordinator dieser Arbeiten und vielleicht auch als kirchlichen Theologen, das ist ja was ganz Besonderes, einen Katechismus gewissermaßen zu verfassen. Da geht es nicht darum, theologische Spezialgedanken einer gelehrten Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern... Genau.
Man darf es haben, also nicht dieses hier, sondern man sollte es zu Hause haben.
Genau, vielleicht kannst du dazu.
In der nachkonziliären Zeit, 20 Jahre nach dem Konzil, 1985, hat eine Synode stattgefunden. Da ging es um das Thema Communio als Schlüsselbegriff für das Verständnis der Kirche, Communio. Was heißt dieses Wort? Ich durfte damals als Theologe mitarbeiten, Walter Kasper war der führende Theologe, Kardinal Ratzinger war natürlich auch sehr maßgebend. Während dieser Synode haben einige Synodenväter gesagt, wir brauchen einen Katechismus des Zweiten Vatikanischen Konzils, um etwas zu vermitteln, was in der nachkonziliären Theologie oft und bis heute oft durcheinander gebracht wird. Nämlich die ganz einfache Unterscheidung, was ist Lehre der Kirche und was ist theologische Reflexion über die Lehre der Kirche. Ich habe das oft feststellen müssen, dass das auch in der Theologie wenig gelehrt wird. Die Lehre der Kirche ist die Basis für die Theologie. So wie in den Naturwissenschaften es die Axiome gibt, die Basis sind, wie es in der Logik die Axiome gibt. Es ist das, die nicht hinterfragbaren, sondern vorgegebenen Grundlagen jeder Wissenschaft. So hat auch die Theologie die Grundlage den Glauben. Theologie ist Reflexion über den Glauben. Und einige Synodenväter haben damals gesagt, in dieser nachkonziliaren Krisenzeit brauchen wir eine systematische Darstellung der katholischen Lehre, vor allem im Blick auf das Zweite Vatikanum, aber nie losgelöst von der großen Gesamttradition der Kirche. Und da muss ich noch etwas einfügen, was ganz in die Gegenwart geht: Synodalität. Es gibt in Deutschland den synodalen Vorgang, es gab die beiden großen Sitzungen der Synode in Rom über das Thema Synodalität. Ich habe an beiden teilgenommen, habe in der ersten Sitzung der Synode 2023 gesagt, mir fehlt ein Begriff hier. Synodalität wird nur synchron verstanden in den ganzen vorbereitenden Texten. Synchron, das heißt Synodalität jetzt. So wie wir hier ein Synodus sind, ein zusammengekommen, sie sind zusammengekommen, jetzt. Aber der Glaube der Kirche ist ja nie nur der Glaube von uns jetzt, sondern es ist immer der Glaube der ganzen Kirche. Und deshalb hat Synodalität auch eine diachrone Dimension. Also durch die Zeit, nicht nur in der Gegenwart, beide Dimensionen. Und ich muss das sagen, das ist schon ein Thema, das angegangen werden muss. Es ist in den beiden Sitzungen der Synode die diachrone Dimension der Synodalität fast nicht zur Sprache gekommen. Was ich für gravierend halte, für schwerwiegend. Denn was meine Großeltern, meine Vorfahren vor 1000 Jahren geglaubt haben, ist in der Substanz derselbe Glaube, mit dem wir heute leben. Der Ausdruck hat sich entwickelt, hat sich auch zum Teil verändert, aber die Substanz ist dieselbe geblieben. Die Apostel, die Märtyrer des frühen Christentums, die großen Heiligen der christlichen Geschichte haben denselben Glauben gehabt. Und das war deutlich zu spüren in der Synode von 85. Wir müssen zu einem Ausdruck finden, der das zusammenfasst, was der Glaube der Kirche ist. Und da muss man durchaus das Wort, Verzeihung, wenn ich das gebrauche, von einer gewissen Unveränderlichkeit des Glaubens sprechen. Papst Johannes der 23. hat in der Zusammenrufung des Zweiten Vatikanischen Konzils ganz klar gesagt, die unveränderliche Substanz des Glaubens in den veränderten Situationen der Zeit. Und das war das Anliegen des Katechismus. Papst Johannes Paul II. Hat dann Kardinal Ratzinger beauftragt, mit einer Kommission von 11 anderen kardinellen Bischöfen einmal das Werk anzufangen. Er hat dann ein Jahr später gefunden, es braucht auch einen Sekretär, der die Redaktionsarbeit koordiniert, und hat mich dazu ausgewählt, was mich zuerst mit großem Schreck erfüllt hat, aber im Endeffekt muss ich sagen, es waren die spannendsten 5 Jahre meines Lebens, glaube ich, bis diese Jahre 87 bis 92, in 5 Jahren ist das Werk vollendet gewesen. Es haben viele daran mitgearbeitet, auch bedeutende Theologen, aber Kardinal Ratzinger hat seine weise, schützende Hand darüber gehalten, und es ist, glaube ich, gelungen, in diesem Werk eine Synthese, eine Zusammenfassung dessen zu bieten, was die Lehre der Kirche ist. Und das war natürlich auch ein Anliegen, aus der Unsicherheit der nachkonziliaren Zeit herauszufinden, einen, ja, so einen Ausdruck zu haben.
Ja.
Entschuldigung.
Nein, in einer polyzentrischen Weltkirche eine gemeinsame Grundlage für alle, auch Regionen innerhalb der Kirche zu haben, das war das Anliegen. Und die von dir angesprochene diakrone Dimension ist in dem Werk, also es sind biblische, patristische, liturgische Quellen, schöne Kirchenväterzitate, also man kann reichhaltig daraus schöpfen. Jetzt hast du aber schon ein Grundlagenproblem angesprochen. Der Glaube ist in gewisser Hinsicht unveränderlich. Er ist derselbe, die Zeiten aber ändern sich. Und hier kommt jetzt ein Problem ins Spiel, das auch den Begriff der Communio und der Kommunikation über Communio tangiert. Kardinal Ratzinger war im Auftrag von Johannes Paul II. Auch mit den Gesprächen des schon erwähnten Marcel Lefebvre. Also er hat versucht, die Traditionalisten davon zu überzeugen, dass Überlieferung auch lebendig ist, dass dasselbe unter anderen Bedingungen auch vielleicht etwas anders gesagt werden muss, damit es dasselbe bleiben kann. Aber diese Gespräche sind letztlich, wie wir wissen, 76 und dann 88 gescheitert. Und beim Vorgespräch hast du gesagt, dass Ratzinger das direkt in einem Schülerkreistreffen berichtet habe, wie diese Dispute mit Erzbischof Lefebvre verlaufen sei.
Ja.
Da das ein aktuelles Thema ist, am 1. Juli wollen die Pius-Brüder erneut gegen päpstliches Votum Bischöfe weihen und die Gefahr einer schismatischen, also eines schismatischen Aktes ist virulent, deswegen ist das eine wichtige Frage, denke ich.
Ja, das Bemühen von Kardinal Ratzinger im Gespräch mit Erzbischof Lefebvre und seinem Kreis zu bleiben, war ganz offensichtlich, weil aus der Erfahrung der Kirche heraus alles zu tun ist, um die Einheit zu wahren, denn ein Bruch der Einheit, ein Schisma, das haben wir oft genug im Christentum erlebt und darunter leiden wir bis heute. Wenn es einmal geschehen ist, ist es sehr, sehr schwer zurückzukommen. Das sehen wir bei der Reformation, das sehen wir bei den frühen christlichen Trennungen zwischen altorientalen, orthodoxen, den verschiedenen Sektionen der alten Kirchen. Wenn das einmal geschehen ist, ist es sehr schwer, wieder zurückzukommen. Darum hat Kardinal Ratzinger in einer wirklich heroischen Weise geworben, um ein Zusammenbleiben, dass es nicht zum Bruch kommt. Und er hat uns im Schülerkreis, wir hatten jedes Jahr im Sommer ein Treffen, seit der Erzbischof von München geworden war, damit man weiter den Kontakt mit dem Meister, mit dem Lehrer haben kann, war immer diese Sommertreffen etwas besonders Schönes. Und in einem hat er immer erzählt, kam gerade von Rom, von den langen Gesprächen, die er und sein Dikasterium mit den Lefebvrianern, also mit den Traditionalisten geführt hat. Der hat erzählt, es ist schließlich gelungen, einen gemeinsamen Text, Versöhnungstext zu formulieren. Erzbischof Lefebvre kam zur Unterschrift in die Glaubenskongregation, hat unterschrieben, hat, so sagte Kardinal Ratzinger, gesagt, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Dann ist er nach Hause gefahren, nach Albano, wo sie ihr Haus hatten. Und am nächsten Morgen kam ein Bote mit einem Brief von Lefebvre, er zieht die Unterschrift zurück. Und es kam also dann zur Weihe dieser vier Bischöfe. Als Papst hat Papst Benedikt immer noch versucht, Brücken zu bauen. Auch Franziskus hat das gemacht. Franziskus hat zum Beispiel die Gültigkeit der Eheassistenz von Priestern der Traditionalisten genehmigt, auch die Beichte, also ist sehr weitgehend ihnen entgegengekommen. Ich fürchte, es wird jetzt wieder so sein. Und warum das so ist, das bleibt ein Mysterium, warum es immer wieder in der Kirche zu Spaltungen kommt. Wahrscheinlich will Gott uns zeigen, dass er die Einheit ist und nicht unsere noch so guten Bemühungen um Einheit. Einheit ist nicht primär eine politische Kategorie. Dass sie eins sein, hat Jesus den Vater gebeten. Und wir können auch nur bitten, dass auch in diesem Fall es nicht zum letzten Bruch kommt. Aber die Zeichen sind nicht ermutigend im Moment. Menschlich gesehen ist es ziemlich ausweglos.
Ja, also die Pius-Bruderschaft hat ja am 14. Mai nochmal eine Glaubenserklärung an die Adresse von Papst Leo XIV. Verfasst. Hier ist die hartnäckige Verweigerungshaltung gegenüber zentralen Reformen des Konzils klar zum Ausdruck gebracht. Im Vorfeld hat Kardinal Fernandes schon deutlich gemacht, wenn sie tatsächlich wider Willen des Papstes am 1. Juli in Ecorn Bischöfe weihen, ziehen sie sich automatisch die Exkommunikation zu und es wird ein schismatischer Akt auch festgestellt werden. Es müsste tatsächlich ein Wunder des Heiligen Geistes geschehen, um das jetzt noch abzuwenden. Aber vielleicht noch eine Frage, also du hast gesagt, dass Benedikt auch als Papst den Traditionalisten sehr weit entgegengegangen ist. Er hat ja mit Summorum Pontificum gewissermaßen die These vertreten, es gibt einen römischen Ritus in zwei Formen, der außerordentlichen, der ordentlichen. Das war ein deutliches Angebot, was ja von deutschsprachigen Liturgiewissenschaftlern auch scharf kritisiert wurde als Verrat am Konzil. 2009 hat er die vier traditionalistischen Bischöfe gewissermaßen also von ihrer Exkommunikation befreit, in der Hoffnung, dass daraufhin dann auch die Lehrgespräche, die eben die Ökumene, den interreligiösen Dialog, die Religions- und Gewissensfreiheit betreffen, also dass da Bewegung hineinkommt. Du warst damals, glaube ich, auch mit in der Gruppe derer, die diese Gespräche in Verbindung mit der Kongregation für die Glaubenslehre unter Kardinal Levada, Kardinal Müller geführt haben. Warum ist es eigentlich im Nachgang zu diesen doch sehr weiten Entgegenkommen von Papst Benedikt dann doch nicht zu einer Annäherung in diesen doktrinalen Fragen
gekommen? Sage ich jetzt ganz primitiv, warum gelingt es nicht, eine Ehe zu reparieren? Mhm. Warum? Ist es, dass die eine Seite stur ist und die andere guten Willens ist? Meistens ist es komplexer. Es ist komplexer. Die Frage der Religionsfreiheit, die für Lefebvre, Erzbischof Lefebvre so eine Schlüsselfrage war, ist tatsächlich eine ganz schwierige und sie wird im Moment wieder diskutiert in gewissen Kreisen, die man integralistischen Kreisen nennt, Integralismus, der zurückkommt zu Thesen, die im 19. Jahrhundert sehr stark vertreten worden sind, von der absoluten Inakzeptabilität, also Nicht-Annehmbarkeit der Religionsfreiheit. Als wäre Religionsfreiheit eben die Preisgabe des Anspruchs auf Wahrheit. Aber dazu hat das Zweite Vatikanum ja ausgiebig und sehr präzis die katholische Position dargestellt, dass es das Recht auf Irrtum in dem Sinne nur gibt, dass Gott dem Menschen die Freiheit gegeben hat. was nichts ändert daran, dass die Wahrheit ist. Aber ich fürchte, da spielen Elemente mit herein, die nicht wesentlich aus der Mitte des Glaubens kommen, sondern aus gesellschaftlichen, politischen, emotionalen Empfindlichkeiten bis hin auch zu dem der Versuchung, die ja wir alle kennen, zu glauben, wir sind die Richtigen und die anderen sind die Falschen. Und ich erlebe es in Wien, es ist den Referianern, den Traditionalisten gelungen, die zweitgrößte gotische Kirche von Wien in einem Akt, den ich nicht kommentieren möchte, in ihren Besitz zu bekommen.
Die Minoritenkirche.
Mitten im Herzen von Wien, die große gotische Minoritenkirche gehört plötzlich eines Tages den Lefebvrianern. Und wir mussten ohnmächtig zuschauen, dass eine bedeutende katholische Kirche von Wien der legal, aber so herum, hinten herum, ihr Besitz geworden ist. Und mitten im Herzen von Wien führen sie ein sehr intensives Kirchenleben. Und wir haben also mitten in Wien auch diese Kirchenspaltung sichtbar. Ja. Ich bin ihnen zweimal begegnet, sie sind zu mir gekommen. Ich habe ihnen gesagt, was Paulus gesagt hat, dum Christus predicetur, wenn nur Christus verkündigt wird, wenn ihr Christus verkündigt, wenn ihr das Evangelium verkündet, wenn ihr den Glauben verkündet, möge es sein, wie es ist. Ja. Wir leben damit, dass es diese Spaltung gibt, aber möge Christus verkündet werden.
Ja, wir müssen langsam mit unserem Gespräch in die Schlusskurve kommen. Ich würde abschließend gerne noch, wir sind hier in einem Benediktinerkloster, wo Liturgie, Kultur, Kunst, die Schönheit des Glaubens einfach spürbar, erlebbar ist, diese Dimension der Zeitschrift Communio noch ansprechen wollen. Sie ist auf der einen Seite ein Organ, das die zentralen Themen des Glaubens immer wieder ins Gespräch bringt. Sie ist aber auf der anderen Seite auch von Balthasar und seiner Musikalität und literarischen Belesenheit her ein Organ, das versucht, das Gespräch mit zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen zu führen. Wo würdest du hier Desiderate sehen? Was würdest du der Redaktion, der Herausgeberschaft empfehlen für die nächsten Jahre?
Also ich melde ein Desiderat an. Ich möchte deutlich mehr Zeit haben, um diese hervorragenden Beiträge in den Perspektiven immer alle lesen zu können. Ich finde das so erfrischend, dass es neben dem Zentralthema jedes Heftes immer diese Perspektiven gibt, die voller Überraschungen sind und die Zeitschrift auch sehr lebendig machen. Ich habe da jetzt gar keine großen Inspirationen, aber Literatur, Musik, kulturelle Fragen, auch kontroverse Fragen, ich gestehe, dass ich die Perspektiven meistens zuerst lese.
Ja, das ist würdig und recht. Ja, der Witz ist, dass Ratzinger mal gesagt hat, selbst wenn es mit Theologie und Kirche ziemlich düster aussieht, es gibt zwei Dimensionen, die nicht düster sind, sondern immer leuchtend sind. Das ist einerseits das Zeugnis der Märtyrer und Heiligen, das ist die wahre Apologie, und die Präsenz des Christlichen in der Kunst, der Musik, der Kultur. Ja? Und insofern versuche mir da einfach die Augen immer neu zu öffnen, die Ohren, ja, und das als Communio. Da wir hier die günstige Situation haben, dass Akteure der Communio in Kommunikation mit Leserinnen und Lesern treten können, auch in den kommenden beiden Tagen, sind wir, sage ich jetzt einfach mal, auch dankbar für Anregungen, für Verbesserungsvorschläge, für Themen, die vielleicht in der Luft liegen und von uns noch nicht gesehen wurden. Denn das war auch ursprünglich Intention der Gründungsherausgeber, nicht nur Zeitschriften zu produzieren und der Leserschaft vorzulegen, sondern auch Communio Lesezirkel zu gründen, die dann wieder Rückmeldungen an die Redaktion, die Herausgeberschaft geht. Das ist im deutschsprachigen Raum bislang nicht wirklich gelungen, hat auch Papst Benedikt mir brieflich mal so mitgeteilt. Aber diese Communio Akademie ist eben jetzt eine solche Gelegenheit, den Austausch zu pflegen. Und ich lade Sie herzlich ein, auf uns auch zuzukommen. Jetzt lade ich dich ein, das Schlusswort zu sprechen.
Oh, das ist riskant. Ich kann nur eines als Schlusswort sagen. Das Thema Freude. Die Freude am Glauben, an der Schönheit, an der Lebendigkeit des Glaubens. Communio, die Zeitschrift, ist wenig polemisch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Anziehende des Glaubens im Vordergrund steht und nicht das, was man abwehren muss. Man muss das auch, das gehört auch dazu, man muss auch gelegentlich deutlich sagen, das geht so nicht. Aber wie Saint François de Sales gesagt hat, der große Bischof und Heilige, man fängt mehr Fliegen mit einem Tropfen Honig als mit einem ganzen Fass Essig. Und die Zeitschrift Communio und die ganze Communio-Familie ist der Versuch, diesen Tropfen Honig, dieses Dolce, dieses Süße im guten Sinn des Wortes, des Glaubens spürbar zu machen, die Schönheit und die Freude. Und dass das jetzt nicht 24 Jahre, sondern 54 Jahre lang schon doch so gut getragen wird, auch von den jetzigen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Communio, das ist ein großer Trost und ein Grund zur Freude.
Gracias.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.